Ich möchte mit euch lesen im Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Matthäus 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Bruder, mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Amen. Lieben, ich möchte eine erste Frage anschauen, die wir klären müssen. Und die Frage lautet, wer spricht hier? Das ist nicht so banal wie Jesus, so im Kindergottesdienst, die Kinder, die immer alles wissen. Es geht mir um etwas ein bisschen Tieferes. Wir kommen jetzt hier in der Bergpredigt in einen längeren Abschnitt, wo Jesus sich verschiedene Gebote aus dem Gesetz, aus dem Alten Testament vornimmt, und zwar immer in diesem Muster: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann spricht er über Mord, über Ehebruch, über Ehescheidung und Schwören, über Vergeltung und Nächstenliebe. Und die Frage dabei ist, wer spricht denn hier? Tritt Jesus hier als Revolutionär auf, der alle alten Ordnungen über den Haufen wirft? So, das, was ihr da gehört habt, das schmeißen wir auf den Müllhaufen der Geschichte und ich propagiere jetzt die neue Sicht der Dinge? Das kann nicht sein, nach dem, was wir gerade in den Abschnitten vorher gelesen haben. Wenn Jesus sagt, kein Strichlein vom Gesetz soll vergehen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das kann es also nicht sein. Andere Möglichkeit: tritt Jesus als Gesetzeslehrer auf, als der neue Ausleger des Gesetzes. Diese Formulierung, ihr habt gehört, ich aber sage euch, das ist nicht so ungewöhnlich, wie es vielleicht erstmal klingt. Das war also eine übliche Formulierung bei vielen Rabbis damals, die so ihre jeweilige Interpretation vorbereitet haben. Also, ihr habt ja, da steht ja, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, aber, und ich sage euch jetzt, wenn es eine Kuh ist, dann so, wenn es ein Ochse ist, dann so, und so weiter. Also wie dann diese rabbinischen Gesetze gelaufen sind. Und die ganze jüdische theologische Literatur, der Talmud ist das vor allem, also voll von Auslegungen des Gesetzes, da geht das immer, ja, wie heute vielleicht manchmal in Fußnoten, in wissenschaftlichen Papieren, wo dann verschiedene Meinungen präsentiert werden, oder verschiedene Positionen von Gelehrten. Rabbi Hillel sagt so und so, Rabbi Shammai aber sagt so und so. Und dann stehen so immer so zwei Lehrpositionen gegenüber und man muss dann schauen, wo man sich selber unterbringt. Jesus gibt hier nicht einfach eine neue Lehrmeinung zum Besten. Und er nimmt sich im Umgang mit dem Gesetz hier Freiheiten raus, die hätte sich kein Rabbi so genommen. Und am Ende der Bergpredigt heißt es, als er fertig ist, das Volk entsetzte sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Also sie merken, es ist was anderes als einfach noch ein Wanderprediger, der hier nochmal irgendwelche Meinungen zum Besten gibt. Hier ist jemand anders, hier ist jemand Größeres. Dietrich Bonhoeffer formuliert es so: Es verbietet sich nach dem Vorigen, also dem, was wir vorher hatten hier in der Bergpredigt, von selbst Jesus hier revolutionär zu verstehen oder ein Gegenüber von Meinung und Meinung in der Art von Rabbinen anzunehmen. Vielmehr bringt Jesus in Fortsetzung des Gesagten seine Einheit mit dem Gesetz des Mosaischen Bundes, also dem Bund mit Mose, zum Ausdruck, macht aber gerade in wahrer Einheit mit dem Gesetz Gottes deutlich, dass er, der Sohn Gottes, Herr und Geber des Gesetzes sei. Christus hat seine Hand auf das Gesetz gelegt. Er nimmt es in Anspruch. Er tut damit, was das Gesetz in Wahrheit will. Also hier spricht nicht der 562. Interpret, sondern hier spricht der Herr und Geber des Gesetzes. Und er zeigt, welche Richtung Gott ursprünglich beabsichtigt hat mit dem Gesetz. Wir sehen das später bei manchen Passagen, wo er in scheinbar direktem Widerspruch zu dem steht, was eben überliefert war. Dann sagt er, ja, das war ein Zugeständnis um euretwillen, aber ursprünglich hat Gott das anders vorgehabt. Und er zeigt die ursprüngliche Richtung und das ursprüngliche Ziel Gottes mit seinem Gesetz. Und er spricht in Autorität als der Gesetzgeber selbst. Also, dem, wie seine Zeitgenossen das Gesetz verstehen, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde. Das ist nicht immer identisch mit dem, was tatsächlich dasteht. Er sagt dann zum Beispiel, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Du sollst deinen Nächsten lieben, das steht wohl in 3. Mose 19. Du sollst deinen Feind hassen, ist kein biblisches Gebot. Also da hatte sich auch was verselbstständigt. Und dieser Überlieferung stellt er jetzt den wahren Ziel von Gottes Gebot gegenüber. Selber als oberste Autorität, als Urheber und als der das Gesetz selber erfüllt. Jesus kommt und er bricht diese Listen von Geboten und Verboten bei den Pharisäern auf. Wir hatten das gesehen letztes Mal. Sie haben Listen, Kataloge aufgestellt, das und das und das muss ich erfüllen. Und wenn ich das getan habe, dann bin ich fertig. Also ich habe keinen umgebracht, ich habe nichts geklaut, ich bin mit keiner fremden Frau ins Bett gestiegen. So, dann kann mir keiner mehr was vorwerfen. Und dann kann der reiche Jüngling in dieser Begegnung mit Jesus ganz im Brustton der Überzeugung sagen, das alles habe ich gehalten von Jugend an. Wo uns etwas der Atem stockt, wenn wir das so lesen. Aber das war genau diese Listen und die waren dann erfüllt. Und dann kann man sagen, jetzt bin ich fertig. Jesus bricht diese Listen auf und fordert umfassenden Gehorsam. Ein Fragen danach, Gott, was willst du denn von mir? Wie kann ich dir Freude machen? Wie kann ich dich verherrlichen? Das geht weiter als eine To-Do-Liste mit 6 Punkten oder 10 Punkten, die du abhakst. Ich hatte letztes Mal Martin Lloyd-Jones zitiert, der sagt, es geht nicht darum, dass wir einige Dinge tun, andere lassen, sondern ein Christ ist jemand, der in einer besonderen Beziehung mit Gott ist. Dessen größtes Verlangen es ist, Gott immer besser kennenzulernen und ihn immer aufrichtiger zu lieben. Das ist keine Teilzeitbeschäftigung. Das ist nicht ein abgehakt, jetzt kann ich mich meinen anderen Hobbys widmen. Sondern das ist etwas, was mich mein ganzes Leben in Beschlag nimmt und auf Trab hält. Also, das heißt auch, das Letzte, was Jesus hier vorhat, ist mit der Bergpredigt ein neues Gesetz aufzustellen. Sozusagen den alten Katalog rauszuschmeißen und jetzt einen neuen Katalog einzuführen. So eine Liste, die wir dann im Detail durchackern. Darf ich X noch? Ist Y schon verboten? Wie kann ich hier das jonglieren? Also sowieso, es gibt manchmal so Winkeladvokaten, die versuchen auszureizen, was geht noch bei Gott. Wenn ich jetzt da was geschenkt kriege, muss ich davon den Zehnten geben oder nicht? Ist das okay? Kann ich das von der Steuer absetzen? So 1000 ganz legale Gesetzestricks sozusagen. Und darum geht es Jesus überhaupt nicht. Sein Ziel ist ein umfassender Gehorsam, eine komplette Hingabe an den Willen Gottes. Die Frage ist nicht, habe ich Punkt 1 bis 15 hinreichend erfüllt, sodass mir keiner was kann, sondern die Frage ist, wie stehe ich zu Gott? Kenne ich ihn? Mache ich ihm Freude? Und ich zitiere nochmal Martin Lloyd-Jones, den großen Prediger aus Wales. Mit anderen Worten, bevor sie abends ins Bett gehen und sich selbst prüfen, dann fragen sie sich nicht, ob sie jemanden ermordet oder Ehebruch begangen haben oder ob sie dieses oder jenes getan und schuldig geworden sind und danken Gott, dass alles in Ordnung ist, wenn ihnen nichts dergleichen bewusst ist. So, wieder einen Tag geschafft ohne einen Mord. Hurra. Nein, sie fragen sich vielmehr, kam Gott heute an erster Stelle in meinem Leben? Habe ich durch mein Leben Gott verherrlicht? Habe ich ihn besser kennengelernt? Lag mir seine Ehre und Herrlichkeit wirklich am Herzen? Gab es etwas in meinem Leben, das dem Herrn Jesus Christus ganz und gar unähnlich war? Gedanken, Vorstellungen, Wünsche, Impulse. So muss es sein. Wir prüfen uns im Lichte einer lebendigen Person, Jesus Christus, und nicht anhand einer Liste von Geboten und Verboten. Das ist so wichtig, dass wir stehen vor einer Person. Natürlich, diese Person offenbart dann auch seinen Willen. Und die sagt dann auch in bestimmten Dingen, was wir tun sollen. Aber das tun wir oder lassen wir in der Beziehung zu Jesus Christus. Also, das war jetzt alles Einleitung. Aber es war die Einleitung für die nächsten 5-6 Predigten. Und deshalb danke ich euch einfach so mal für eure Geduld. Was heißt das jetzt für den Umgang mit dem Gebot, du sollst nicht töten? Und wenn diese Einleitung klar ist, dann ist das gar nicht mehr so schwierig, glaube ich, zumindest zu verstehen. Also eigentlich das Gebot im Alten Testament, im Hebräischen heißt, du sollst nicht morden. Es gibt dann ja durchaus Situationen, wo es auch aus Gottes Sicht nötig ist, einen Menschen zu töten. Es gibt ein Gewaltmonopol des Staates, würden wir heutzutage sagen. Aber wie gehen wir mit diesem Gebot um? Jesus sagt uns erstens, wir sollen uns nicht nur hüten vor der mörderischen Tat, sondern auch vor mörderischen Gedanken, mörderischen Worten. Jesus zeigt uns zweitens, dass unser Auftrag nicht allein darin besteht, Sünde zu vermeiden, sondern wir sollen aktiv den Frieden suchen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Und wir sehen drittens, da wo wir im Hass verharren, in unversöhnten Konflikten, wo wir uns nicht mehr darum kümmern, da hat das Konsequenzen in Ewigkeit für uns. Also, nicht nur die mörderische Tat, ich habe diesen nächsten Punkt überschrieben, ganzheitlich morden. Ja? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Soweit unstrittig. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also das ist zunächst mal ein Gebot, über das es wenig Diskussion geben sollte. Aber Jesus will vermeiden, dass wir das zu schnell abhaken. Sagen, naja, also wer es so weit bringt, das ist dann wirklich vorbei. Aber damit haben wir ja nichts zu tun. Nein, also ich will gar nicht davon sprechen, dass dieses Gebot ja durchaus nicht immer so felsenfest steht, wie man meinen sollte. Wenn es also in Talkshows verteidigt wird, dass man eben das Leben irgendwann beendet, wenn es nicht mehr so schön ist, Stichwort aktive Sterbehilfe, wenn das Töten von der Krankenkasse finanziert wird, Stichwort Abtreibung, wenn das Töten dem Fortschritt der Menschheit dient, Stichwort Verbrauchen der Embryonenforschung. Es gibt ja, also Sprache ist ja manchmal verräterisch. Also so fern sind wir davon auch nicht in unserer Gesellschaft, dass wir denken, wir stehen da so weit drüber in unserer Zivilisation, dass wir mit all dem gar nichts zu tun hätten. Aber Jesus fängt viel früher an. Er sagt, du kannst dieses Gebot nicht einfach abhaken, nur weil kein Blut geflossen ist. Die Wurzel des Mordes ist Zorn. Und Zorn ist im Kern mörderisch. Jesus sagt, da wo du deinem Zorn Raum gibst, deiner Verachtung anderen gegenüber, wo du das in deinem Herzen bewegst, wo du dem in deinen Worten Raum gibst, da bist du schon schuldig vor Gott, so wie wenn du jemanden ermordet hättest. Vor einem menschlichen Gericht bist du sicher, solange du deine gewalttätigen Fantasien nicht auslebst. Es wird dich niemand ins Gefängnis stecken, dafür, dass du dir vorstellst, was du mit deinem Chef anfangen könntest. Aber der Herr sieht das Herz an. Drucken wir immer auf Postkarten. Aber er schaut auch hier in unser Herz. Ich sage es nochmal mit Bonhoeffer, einfach weil er es so gut sagt. Das Leben des Bruders ist dem Nachfolger Jesu zur Grenze gesetzt, die nicht durchbrochen werden darf. Eine solche Durchbrechung geschieht aber schon durch den Zorn. Es geschieht erst recht durch ein böses Wort, die wissentliche Schmähung. Jeder Zorn richtet sich gegen das Leben des anderen. Er gönnt ihm das Leben nicht, er trachtet nach seiner Vernichtung. Das schnell entfahrene Wort, das wir so leicht nehmen, noch sind ja nur Worte, es offenbart, dass wir den anderen nicht ehren, uns über ihn erheben und also unser Leben höher einschätzen als das seine. Das sagt Bonhoeffer, aber ich glaube, er gibt hier sehr klar wieder, was Jesus lehrt. Und jetzt drängt sich sofort eine Frage auf. Und wir sind so verkabelt, dass wann immer Gott zu uns redet, in Autorität sofort ein Ja-Aber auftaucht. Um da ein bisschen Druck rauszulassen. Und die Frage, die sich aufdrängt, und die ist eine berechtigte Frage, ist denn Zorn immer schlecht? Gibt es nicht berechtigten Anlass für Zorn? Und ist Jesus nicht selber inkonsequent, wenn er hier so steile Forderungen aufstellt? Und dann lesen wir, wie er die Pharisäer als Schlangenbrut und Otterngezücht tituliert, wie er eine Peitsche macht und die Händler aus dem Tempel schmeißt und dergleichen mehr tut. Zwei Antworten darauf. Die erste, wir müssen Acht geben, dass wir nicht, wie ich gerade sagte, sobald Gottes Wort auf uns zukommt, versuchen, mit so einem Jujutsu-Griff das irgendwie umzulenken und aus dem Weg zu schaffen. Jesus spricht hier bewusst hart. Er weiß, was er tut. Die Menschen haben sich nicht so sehr geändert, dass das damals nicht getroffen hätte, was er hier sagt. Und es ist Absicht, dass er nicht sofort ausgleicht und sagt, ja einerseits, andererseits, das muss man natürlich so sehen, so ist das natürlich nicht gemeint. Sondern er haut uns das hier zwischen die Augen und es ist gut, wenn wir uns erstmal von Gottes Wort treffen lassen. Wenn wir das Gottes Wort erlauben, in unser Herz einzudringen, uns weh zu tun auch. Und nicht sofort sagen, ja, das kann ja so nicht gemeint sein. Jesus wägt hier nicht ab. Und dann soll unsere erste Reaktion auch nicht sein, naja, man muss das noch berücksichtigen und so weiter. Uns fallen dann immer sofort irgendwelche Sonderfälle ein. Ja, aber was ist denn mit XYZ? Und die Sonderfälle muss man sich anschauen, sehr gerne, aber manchmal benutzen wir die, um das Eigentliche auszuhebeln. Also ich habe eben das Stichwort Abtreibung genannt. Es wird dann sofort, wenn man darüber diskutiert, von 13-jährigen Mädchen gesprochen, die schwanger werden, von Opfern von Gewalt, von Bürgerkriegsopfern in Bosnien oder dergleichen. Und natürlich ist das eine fürchterliche Situation, wo man nochmal weniger leicht darüber urteilen oder reden kann. Nur in Deutschland werden jedes Jahr 120 bis 250.000 Kinder abgetrieben. Und da sind diese Fälle, wo es um Vergewaltigung geht, wo es um 12-, 13-Jährige geht, sind die verschwindende Minderheit. Die allermeisten Frauen, die abtreiben, sind 20, 30, Ende 30, sind in einer Beziehung, haben schon ein, zwei Kinder und es passt dann aus irgendwelchen Gründen nicht. Es gibt ja Statistiken darüber. Und dann benutzt man sozusagen diese Extremfälle, um sich überhaupt dem Thema zu entziehen. Das können wir nicht machen. Wir sollten diesen Ja-Aber-Impuls sozusagen im Sprung abfangen und ersetzen durch einen Rede, Herr, dein Knecht hört Impuls. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Wenn Gott redet, Jesus redet manchmal sehr radikal, sehr extrem und es gibt dann andere Aussagen, die das in Balance bringen. Er sagt, wer Vater und Mutter nicht hasst, kann mir nicht nachfolgen. Natürlich ist das nicht alles, was Jesus über das Zusammenleben in der Familie sagt. Gott sei Dank. Und wir lesen seine Wertschätzung für das Gebot, die Eltern zu ehren und vieles mehr. Aber wenn diese Aussage kommt, dürfen wir die nicht gleich irgendwie durch fünf Filter gießen, sondern müssen wir erstmal erlauben, uns zu treffen und zu fragen, was will Jesus denn hier von mir? Und er fragt mich nach meinem Zorn, er fragt mich danach, wie ich anderen begegne und nicht nach irgendwelchen eventuellen Fällen, wo das mal nötig sein könnte. Okay, und wenn das geklärt ist, dann kann man auch sagen, ja, es gibt auch verantwortbaren Zorn, offensichtlich. Wir sehen ihn bei Jesus. Als er sieht, Lazarus ist gestorben, diese ganze Trauergesellschaft, er sieht die Macht des Todes. Und da heißt es, er ergrimmte in seinem Geist. Oder von Paulus, die gleiche Formulierung, als er die ganzen Götzentempel in Athen sieht. Da steigt es in ihm hoch. Und von Gott, dem Vater, ist davon die Rede, dass er zornig ist über die Sünde. Aber wenn wir vom Vater reden, wenn wir von Jesus reden, sein Zorn ist der Zorn eines gerechten Richters. Das ist der Zorn dessen, der das Urteil sprechen darf, sprechen wird. Und dieser Zorn ist dann das Urteil, wenn er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Dann ist das nicht, dann platzt ihm da nicht einfach der Kragen, sondern er spricht hier Gottes Worte zu diesen Menschen und das sind Gerichtsworte. So wie wir es bei Jesaja lesen oder bei Jeremia. Also er ist nicht einfach unausgeschlafen und deshalb gereizt, sondern auch in seinem Zorn ist er ganz im Willen des Vaters. Und er antwortet nicht in diesem Zorn, weil er persönlich angegriffen wird. Ganz im Gegenteil. In den Worten von Jesaja, der es 800 Jahre vorher gesehen hat, als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und am Kreuz betet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er war nicht einfach immer zornig, sondern er hat diesen Zorn Gottes über die Sünde gehabt, über den Tod. Einen heiligen, gerechten Zorn. Und ich will das nicht ausschließen, dass wir auch diesen Zorn empfinden. Aber es müsste ein Zorn sein, der sich ganz gegen die Sünde richtet und nicht gegen den Sünder. Ein Zorn, der nicht aus meinen Kränkungen in meinen Beziehungen herauskommt. Oder daraus, dass der andere einfach nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte, auch wenn wie der schon läuft oder wie der schon guckt oder so. Sondern ein Zorn, der sich dagegen richtet, dass Gottes Ehre in den Schmutz gezogen wird. Und nicht, dass meine religiösen Gefühle verletzt werden, wie es dann immer so schön heißt in irgendwelchen Beschwerdebriefen. Es ist doch meine religiösen Gefühle, können doch eben egal sein. Es geht darum, ob Gott geehrt wird. Also, ich bin nicht Jesus. Wenn Jesus zornig ist, dann ist er zornig als der Richter, der die Sünde richtet. Ich bin nicht Richter. Und deshalb sollte ich sehr vorsichtig sein, bevor ich mir diesen Freiraum selber zuspreche, so meinem Zorn freien Raum zu geben. Und ich habe früher manchmal gedacht, ich würde in dieser oder jenen Situation einen heiligen Zorn verspüren. Und es hat nicht so ganz lange gedauert, dass ich mir auf die Schliche gekommen bin und festgestellt habe, Zorn ja, aber mit der Heiligkeit war das nicht so weit her. Und bevor ich mir den also selber zubillige, wäre ich sehr vorsichtig. Eine andere Frage. Vielen von uns ist das, wenn wir so in frommen Kreisen groß geworden sind, ist uns das in Fleisch und Blut übergegangen, dass ja Sünde gleich Sünde ist. Dass es vor Gott egal ist, ob du irgendwem 10 Pfennig klaust oder 10 Cent oder ob du jemanden umbringst oder ob du einen bösen Gedanken hast. Und das ist in einem schmalen Segment ist das richtig. Ich will das erklären. Wenn es darum geht, wie du vor Gott stehst als Sünder, da sagt die Bibel sehr klar, wenn du eins der kleinsten Gebote gebrochen hast, dann bist du am ganzen Gesetz schuldig. Und dann ist es egal, ob du ein Massenmörder bist oder ein Frommer, der sich auf seine Frömmigkeit was einbildet und sonst niemandem was zuleide tust. Aber wenn wir das alles so auf eine Ebene stellen, ist eine Gefahr, dass wir damit nicht erschrecken über der Sünde und sagen, ui, wenn ich schon auch nur zornig bin dann, sondern dass wir alles runterziehen. Also, was du hast die Ehe gebrochen, du hast dies getan, du hast das gemacht. Ach, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja alle Sünder. Ich habe auch schon in Gedanken das oft gemacht. Also, ich bin ja nicht besser als du und ist nicht so schlimm, Jesus vergibt ja. Und das ist sicherlich die falsche Richtung hier. Das ist nicht eine Haltung zur Sünde, die uns gut tut. Also, diese Gleichsetzung gilt insofern, dass die kleinste Sünde uns dem Gericht Gottes ausliefert. Aber in ihrer Gewichtung und vor allem in ihren Auswirkungen gibt es natürlich große und kleine Sünden. Und dann ist es natürlich nicht egal, ob du nur den bösen Gedanken hattest oder ob du das Messer gezückt hast oder so. Es ist selbstverständlich eigentlich, nur ich will uns das nochmal ins Gedächtnis rufen, weil ich das manchmal auch mitkriege, dass Christen sowas dann sagen im Gespräch mit Nichtchristen. Sagen, naja, es ist ja im Prinzip das Gleiche. Und sagen, Moment mal, es ist nicht das Gleiche. Also in der Auswirkung, in Beziehungen ist es natürlich auf einem anderen Level. Deswegen gibt es Sünden, wo die Bibel davon spricht, dass es dann auch Konsequenzen in der Gemeinde haben soll. Und ohne dass jetzt die anderen dadurch behaupten würden, sie wären völlig sinnlos. Ja, also ob du deine Mordfantasien auslebst oder nicht, stehst als Mörder vor Gott. Aber für dein potenzielles Opfer macht es durchaus einen Unterschied. Es leuchtet, glaube ich, ein. Okay, also, die Frage ist, was passiert in unserem Herzen? Daran ist Jesus interessiert. Und das, was wir dann aktiv tun, das fließt aus unserem Herzen. Und er setzt an der Quelle an und schaut dahin. Und jetzt bringt er noch zwei Beispiele und die gehen schnell. Das erste ist ein Beispiel aus dem Gottesdienst. Also, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Interessant, dass er sagt, und dir kommt in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Wir haben ein ziemlich gutes Gedächtnis, wenn wir etwas gegen jemand anders haben. Also, geht mir so. Dass wenn wir irgendjemand anders auf die Füße getreten sind, um es mal ganz salopp zu sagen, häufig ist es viel schlimmer als das, haben wir kein so gutes Gedächtnis oder wundern uns dann, dass der so nachtragend ist, dass der da immer noch mit ankommt, weil wir das schon längst verdrängt haben. Also, auch da, wo andere uns verletzt haben, davon ist hier nicht ausdrücklich die Rede, das ist natürlich auch mit gemeint, da sind wir gefragt, zu vergeben, den anderen freizugeben. Was natürlich nicht heißt, dass ich das gutheiße, was er getan hat, aber dass ich ihn vor Gott stelle und Vergebung ausspreche. Und das ist schwer genug in vielen Fällen. Aber hier geht es darum, dass jemand anders etwas gegen mich hat, dass ich schuldig geworden bin am anderen und dass ich Vergebung brauche. Und jetzt sagt Jesus, und das müssen wir uns vor Augen führen, du stehst im Tempel vor dem Altar und bist gerade dabei, dein Opfer zu bringen. Das ist für einen frommen Juden so ziemlich der heiligste Moment, den er sich vorstellen kann. Und Jesus sagt, da lass alles stehen und liegen, drück dem Priester sozusagen dein Lamm in die Hand und sag, ich komme gleich wieder, ich muss noch was erledigen und kümmere dich um diese Angelegenheit und bring die in Ordnung, damit Versöhnung geschehen kann. Das ist wichtiger, als dass du da ordnungsgemäß deinen Gottesdienst feierst, dein Opfer bringst, dass diese Beziehung in Ordnung kommt. Ich kann jetzt hier keine umfassende Predigt über Versöhnung noch dranhängen, sonst habe ich so ein Problem, dass ich dann eure Vergebung suchen muss im Anschluss. Da gäbe es ja viel zu sagen. Ich möchte nur an Paulus erinnern, der da sehr vorsichtig formuliert, wenn es möglich ist, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Da ist also das Bewusstsein durchaus drin, dass da zwei dazugehören zu der Versöhnung, dass ich nicht immer alles zum allgemeinen Wohlgefallen auflösen kann, jede Spannung. Aber es geht hier um was anderes. Zum einen dieses Verbot, du sollst nicht morden, das bleibt bei Jesus nicht bei dem Passiven. Also wenn du das nicht getan hast, dann hast du nichts falsch gemacht, wenn du gar nichts machst, machst du alles richtig. Manchmal haben manche so ein Bild von Christsein, wo es nur eine Liste gibt von Dingen, die du lassen musst. Und wenn du alles gelassen hast, also am besten dich irgendwo eingebuddelt hast, dann hast du alles richtig gemacht. Nein, Jesus sagt, ihr seid aufgerufen, wir sind aufgerufen, Friedensstifter zu sein. Ich möchte an die Seligpreisung erinnern, da haben wir uns da schon ausführlich mit beschäftigt. Wir sollen aktiv mitarbeiten, Beziehungen herzustellen. Und das andere, was Jesus hier deutlich macht, du kannst ein noch so tolles geistliches Leben haben oder was du dafür hältst, wenn du kein Friedensstifter bist, wenn du nicht nach Versöhnung, nach Gerechtigkeit strebst, wenn du die kaputten Beziehungen weiter kaputt gehen lässt, dann ist das nichts wert. Es ist sehr hart, was Jesus hier sagt. Er trennt diese Bereiche nicht. Er sagt, das eine hat keinen Zweck ohne das andere. Und er greift da vieles auf, was der Heilige Geist durch die Propheten gesagt hat im Alten Testament. Ich möchte nur mal einige Verse lesen aus dem Propheten Amos. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen, sagt Gott hier. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und ich mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Oder in den Worten von Paulus, wenn ich reden könnte mit allen Sprachen und den Sprachen der Engel und hätte keine Liebe, so wäre ich ein scheppernder Gong, eine tönende Schelle. Also, wenn ich der Versöhnung aus dem Weg gehe, wie gesagt, ich sage nicht, wenn der andere noch nicht geantwortet hat auf meinen Brief und so weiter, aber wenn ich dem aus dem Weg gehe, dann ist das, was ich hier vorne mache, nichts wert. Jesus spricht hier vom Opfer und da klingelt es bei uns ein bisschen in Bezug auf unseren Gottesdienst. Und dann ist die Frage, hat das was mit unserem Abendmahl zu tun, was Jesus hier sagt? Er spricht hier natürlich noch vom Tempeldienst und so und das ist dann schon eine Übertragung. Ich möchte nochmal sagen, die Bergpredigt ist nicht eine Liste von genau formulierten Gesetzen, sondern es geht um mein Herz, wie ich daran gehe, wie offen ich bin, die Versöhnung zu suchen. Und die Aufforderung ist hier ganz einfach, suche die Versöhnung und suche sie bald. Und wenn du einen Konflikt vor dem Abendmahl ausräumen kannst, dann ist das wunderbar. Und wir haben diese Phase da mit dem Friedensgruß, der ist nicht für größere Konfliktgespräche geeignet, aber vielleicht ist es geeignet, um auf jemanden zuzugehen und den in den Arm zu nehmen und dem kurz ein Wort der Versöhnung zu sagen. Ich sage jetzt nicht, geh nachher zu dem, mit dem du ein Problem hast, sonst traut sich keiner mehr zu irgendwem zu gehen oder so. Frau Fasse, warum kommt er jetzt zu mir, hat er ein Problem mit mir? Aber es ist die Möglichkeit, ganz normal dem Bruder, der Schwester den Frieden Gottes zuzusprechen. Aber es ist auch eine Gelegenheit, gerade da, wo du, deshalb haben wir das da, in dieser heiligen Handlung, plötzlich eine Situation, wo du deinem Bruder, deiner Schwester in die Augen schauen musst. Und wenn du das nicht kannst, wenn du denkst, hoffentlich kommt der jetzt nicht zu mir, dann merkst du, dass da eine Baustelle ist. Und dann sagt Jesus, da geh ran. Und du wirst das nicht durchdiskutieren können vor dem Abendmahl. Ich sag mal, wenn dein Herz vor Gott offen ist und du da Klärung willst, dann kannst du auch das Abendmahl mitfeiern und sagen, ich möchte hier deine Gnade empfangen und mich stärken lassen, um dann dieses Gespräch zu führen heute Nachmittag. Aber wenn du merkst, dass du an deinem Zorn festhältst, an deinem Urteil über den anderen, dann gilt das, was Paulus sagt. Wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet. Und die Gelehrten streiten sich dann, ist da jetzt hier der Leib in den Sakramenten gemeint oder ist da die Gemeinde gemeint? Und ich glaube, Paulus ist mit Absicht doppeldeutig und er meint beides. Wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, weil du zum Beispiel deine Schwester verachtest, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und dann ist die Lösung nicht, dass wir das Abendmahl auslassen. Das wäre dann vielleicht mal gut, wenn du sagst, nee, ich muss erstmal Zeit mit Gott haben, dass du dann den Teller, den Kelch weitergibst. Aber ich habe von Gemeinden gehört, wo wenn Abendmahl gefeiert wird, was dann nicht jede Woche stattfindet, plötzlich 40% weniger in der Gemeinde sind, weil die so untereinander verzankt sind und das dann wenigstens kapiert haben. Aber es wird nichts gelöst. Und das ist natürlich, ja, keine Lösung. Die Lösung ist es, umzukehren, Buße zu tun. Lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Und ein letztes, in diesem zweiten Beispiel, was Jesus erzählt, Eile ist geboten. Jesus verstärkt mit einer zweiten Beispielgeschichte nochmal das, was er sagt. Hier geht es also um einen juristischen Zusammenhang. Vertrage dich mit deinem Gegner, das ist der Gegner vor Gericht, der hier gemeint ist. Da sind zwei auf dem Weg, nicht spazieren, sondern auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung. Und Jesus sagt sozusagen, versuch zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen, bevor es zu spät ist. Und hier geht es wohl um so ein Schuldverfahren, wo damals dann Schuldner, die ihre Schulden nicht bezahlt haben, ins Gefängnis gesteckt wurden, bis sie die Schuld abgezahlt haben. Wenn du im Gefängnis bist, ist das natürlich auch nicht mehr so praktisch, dann irgendwie Geld zu verdienen, um die Schulden zu bezahlen. Also das war ein Problem. Und deshalb sagt Jesus, sieh zu, dass du das löst. Und das ist natürlich ein ganz praktischer Rat, wenn dich einer anklagt und du weißt, du bist im Unrecht. Aber hier geht es natürlich um mehr. Wir sind auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung, ihr Lieben. Jeder von uns. Und wir wissen nicht, wann wir da ankommen. Das hängt davon ab, wann Jesus wiederkommt. Und das hängt davon ab, wie lange wir hier leben. Am Ende unseres Lebens werden wir vor unserem Richter stehen und sehen wir zu, dass wir dort versöhnt mit Gott und versöhnt mit unserem Bruder, unserer Schwester ankommen. Denn man kann das auch drehen. Noch ist Gnadenzeit. Noch sind wir mit dem Bruder auf dem Weg. Noch können wir diese Dinge ausräumen. Noch ist Gott da mit seinem Heiligen Geist, um Beziehung wiederherzustellen. Noch können wir Konflikte ausräumen. Jesus sagt, und wir wollen es nicht abmildern, sondern ihn zu uns sprechen lassen, wenn du zornig bist, aus einer persönlichen verletzter Eitelkeit heraus, aus dieser Beziehung heraus, wenn du deinen Mitmenschen verächtlich machst in deinem Reden, dann bist du nicht besser als ein Mörder. Und er sagt das nicht, um dich fertig zu machen. Er sagt das nicht, um dich in den Dreck zu treten. Er sagt das nicht, um zu sagen, dass er dich verachtet, sondern er sagt es, um dich zu warnen, um dich zu rufen, um dich zu locken, dass du umkehrst, dass du vor Gott Buße tust und dass du das tust, was dir möglich ist, um mit deinem Bruder, mit deiner Schwester in Versöhnung zu leben. Kehr um, sagt Jesus, solange du auf dem Weg bist, denn noch ist Zeit der Gnade.